In Europa herrscht Krieg. In Deutschland haben wir das Glück, immer noch in Frieden zu leben, denn der Krieg in und um die Ukraine scheint doch weit weg. Dennoch ist dieser Krieg auch hier längst Teil unserer Alltagsrealität geworden und der Streit um die geeignete Unterstützung gegen den Aggressor Russland geht tief durch Politik und Gesellschaft. Die Politik ist gefordert, einer friedensgewohnten Gesellschaft eine lange verdrängte Kriegsgefahr durch klare Worte bewusst zu machen. Boris Pistorius hat mit seiner Kriegstauglichkeit letzten Herbst damit begonnen. Ministerin Stark-Watzinger legt nach und spricht von Zivilschutzübungen. Und so fragen wir, ist die allseits diagnostizierte sicherheitspolitische Zeitenwende in den Köpfen der Menschen angekommen? Sind wir uns als Gesellschaft der Bedrohung gegen unsere Freiheit tatsächlich bewusst? Und wo verläuft die Grenze zwischen notwendiger Risikoaufklärung und Kriegsrhetorik? Und damit begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns sehr herzlich Agnieszka Brugger von Bündnis 90 Die Grüne, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und zuständig für die Themen internationale Politik und Verteidigung. Herzlich willkommen.
Danke.
Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Dietmar Bartsch, den verteidigungspolitischen Sprecher von Die Linke im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen auch an Sie. Frau Brugger, am Wochenende, ich habe es eben schon kurz erwähnt, hat Frau Stark-Watzinger einen kleinen Vorstoß gewagt und hat in einem Interview für Schulen die Verantwortung formuliert, junge Menschen auch auf den Kriegsfall vorzubereiten. Wenn wir das Stichwort Verantwortung auch in der Politik mal im Hinterkopf haben, ist das ein richtiger Schritt, so etwas zu tun oder schürt das eher Ängste?
Ich glaube nicht, dass es hier um Panikmache geht. Man muss immer sich auf das Schlimmste vorbereiten und politisch alles dafür tun, dass das beste Szenario Realität wird. Aber wir wissen beispielsweise auch aus der Zukunftsforschung, dass Menschen, die sich eben auf solche Szenarien auch vorbereiten, einfach weniger Angst haben, auch wenn es sich im ersten Moment natürlich wahrscheinlich krass anfühlt für die Schülerinnen und Schüler, sich wieder mit solchen Fragen beschäftigen zu müssen. Aber es gibt ja erstmal Sicherheit zu wissen, was dann zu tun ist. Und es gibt auch andere Krisen. Es gibt hybride Bedrohungen, wo es auch einfach auch wichtig ist, dass wir als Gesellschaft anerkennen, dass wir einfach nicht mehr in der Zeit von vor 10, 20 Jahren leben, sondern dass wir unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unseren Frieden noch mal anders schützen müssen als bisher.
Also Sie können sich das gut vorstellen, Zivilschutzübungen in den Schulen?
Ja, es muss natürlich richtig und gut gemacht sein, dass man auch mit der Sensibilität und dem Fingerspitzengefühl, was es für diese Fragen braucht, auch angegangen wird. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, und würde immer auch klar machen, wir arbeiten für die besten Szenarien. Alles, was wir tun, hat das Ziel, Frieden auf unserem Kontinent wiederherzustellen. Trotzdem müssen wir damit leben, dass die Bedrohungen größer geworden sind.
Mhm. Herr Bartsch, erinnert Sie das an was? In der ehemaligen DDR gab es sogar das Schulfach Wehrkunde. Dort ging es um die Landesverteidigung. Im Westen wurde das damals sehr stark kritisiert. Ist das jetzt sozusagen der späte Gewinn oder der späte Sieg der DDR-Ideologen? Oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass es erst nachdem ich aus der Schule raus war, eingeführt worden ist. Ich sehe das aber als höchst problematisch an. Und wenn ich mich daran erinnere, wie sehr das damals aus der Bundesrepublik alt kritisiert worden ist, Militarisierung der Gesellschaft, dann finde ich schon, dass man zumindest mal darüber nachdenken sollte. Ich bin ja dafür, dass Kinder auch Katastrophenschutz üben, dass alle Dinge, die die Natur so mit sich bringt, zumindest, dass wir da ein bisschen gewappnet sind. Aber eine Militarisierung der Gesellschaft, und das könnte es im Kern sein, das finde ich grundsätzlich falsch. Ich glaube auch, dass die Bundesbildungsministerin da falsch liegt. Es ist Landeshoheit und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in Deutschland wirklich geben wird. Wir gehen in eine Richtung, die aus meiner Sicht hochproblematisch ist. Ja, man muss auf vieles vorbereitet sein. Der furchtbare Angriffskrieg Putin hat gezeigt, was möglich ist. Und wir sollten da nicht blauäugig sein. Aber ich glaube, dass es der völlig falsche Weg ist, jetzt etwa bei den Kleinen zu beginnen und denen zu sagen, also übermorgen kann der Russe vor der Tür stehen. Ich glaube, das ist falsch. Wir sollten nicht Kriegstüchtigkeit, sondern wir sollten Friedenstüchtigkeit erlernen. Und vor allen Dingen sollten wir bei den Kindern, schauen Sie sich mal an, was Arbeitgeber sagen, wie viele Leute die Schule verlassen, ohne dass sie richtig lesen und schreiben können. Wir sollten darauf vor allen Dingen Wert legen und nicht auf derartige Dinge und in der Kriegslogik verharren.
Frau Brugger, das geht fast in die Richtung, was Herr Jatzombek von der CDU-CSU-Fraktion heute auch gesagt hat. Wir sollten die Kinder schultüchtig und nicht wehrkundetüchtig machen. Und auch Frau Prien, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, sagt, sowas würde nur Angst machen. sind wir doch auf dem falschen Weg, wenn wir sowas in Erwägung ziehen?
Nein, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und ich finde es auch, gerade wenn man Sensibilität einfordert und einfordert, dass man die Ängste der Gesellschaft ernst nehmen muss, völlig falsch hier von Werkkunde oder von Militarisierung zu sprechen, würde ich gerne mal wissen, was daran Militarisierung ist, wenn man sich Zivilschutz und Katastrophenschutz gerade in unsicheren Zeiten noch mal stärker auch in der Schule auf die Fahnen schreibt. Man übt ja auch für den Feuerfall. Ja, und man sagt ja auch nicht, wenn man eine Feueralarmübung in der Schule macht, dass man dann für Feuer ist, sondern man bereitet sich auf einen schlimmen Fall vor, den sich niemand wünscht, für den wir alles tun, dass wir ihn verhindern. Aber wir sehen eben Cyberangriffe, Naturkatastrophen und auch die Destabilisierung unserer Gesellschaft. Und zu den jungen Menschen zu erzählen, es gibt's alles nicht und es ist alles wunderschön, wäre aus meiner Sicht verantwortungslos.
Mhm. Das macht doch aber niemand und sagt, das ist wunderschön. Ich finde, da stimme ich Ihnen zu, man muss sich zum Beispiel auf den Feuerfall auch vorbereiten. Es gibt ja in den Schulen auch jetzt derartige Alarmübungen und Ähnliches, wo die Kinder dann alle auf den Schulhof und Ähnliches müssen. Da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Aber wenn wir uns auf den Kriegsfall vorbereiten, und Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, das Thema Cyber, wie sollen denn die Kinder auf diesen Fall vorbereitet werden? Ich glaube, dass wir diesen Mentalitätswandel, der wirklich davon ausgeht, vom Kriegsfall ausgeht und der davon ausgeht, dass wir in irgendeiner Weise überfallen werden und dass man dann agieren muss, das sehe ich als falsch an. Zumal ein moderner Krieg eben nicht ein Krieg wäre, wie er aktuell in der Ukraine stattfindet. Wenn es wirklich eine solche Eskalation geben sollte zwischen Russland und der NATO, was ich nicht hoffe, wo wir gemeinsam alles tun, dass das nicht passiert, aber wo wir nicht wissen, was passieren kann, das ist alles wahr. Aber das würde eben wirklich auch nicht mit Schulübungen in irgendeiner Weise aufgefangen werden können. Das wäre dann am Ende des Tages leider ein Atomkrieg. Wir müssen das mit aller Kraft verhindern. Wir müssen in der Gesellschaft generell wieder dahin kommen, dass nicht Aufrüstung das Thema ist, sondern Abrüstung in Russland, in China, in den Vereinigten Staaten, aber auch bei uns.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, wie können Sie sich denn so einen Unterricht vorstellen? Wie könnte sowas aussehen?
Also das sind natürlich jetzt sehr, sehr viele Voraussetzungen bei Herrn Bartsch gewesen, dass man schon wieder gleich, und ich finde, da müssen wir wirklich auch als Politik aufpassen, nicht immer selber die ganze Zeit vom Atomkrieg reden, weil nochmal, es geht ja nicht darum, Ängste in unserer Gesellschaft zu schüren, aber sich zum Beispiel mit den Fragen auseinandersetzen, und das geht weit über die Schulen hinaus. Was ist denn, wenn 3 Kommunen durch einen Cyberangriff lahmgelegt werden und eben die normalen Wege nicht mehr funktionieren? Was ist, wenn es einen großflächigen Stromausfall gibt? Ja, das sind doch alles reale Szenarien, die nochmal Naturkatastrophe, Angriff von Kriminellen oder von anderen Staaten passieren können. Und dass man dann überlegt, was man in einer Schule macht, gerade bei den Verletzlichsten in unserer Gesellschaft und den Kindern, wie man mit ihnen darüber redet, wie man sie am besten schützen kann. Das können natürlich am allerbesten Expertinnen und Experten beantworten. Und dafür haben wir zum Beispiel das Technische Hilfswerk, die ja genau in diesen Bereichen mehr als geschult sind und unsere Gesellschaft sicher halten.
Mhm. Aber Herr Bartsch, ich will nur eins anmerken, das sind ja Dinge, die wir jetzt schon haben und die sind ja auch durchaus vernünftig. Und ich sage nochmal, sich auf Katastrophen vorzubereiten, ist das eine. Aber einen Mentalitätswechsel zu wollen und wirklich vom Kriegsfall auszugehen, das finde ich, darf man genau den Jüngsten nicht zumuten, sondern die müssen vor allen Dingen fähig gemacht werden, dass sie in der Gesellschaft agieren können. Da gehört viel dazu, aber nicht zuallererst, dass man wirklich den Kriegsfall auch an Schulen probt. Mhm.
In der DDR hat man den Wehrkundeunterricht auch deshalb begründet, weil man sagte, durch den Kalten Krieg befände man sich in einer Art Kriegszustand. Ja. Nicht zuletzt deshalb hat man es legitimiert. Würden Sie sagen, dass wir uns aufgrund der Nachrichtenlage, der Berichterstattung auch in einer Art Kriegsmodus befinden?
Naja, dass es derzeit Krieg in Europa gibt, das ist unbestritten. Das ist übrigens nicht der erste Krieg. In Jugoslawien war Krieg an vielen anderen Stellen. Wir haben im Übrigen auch nicht nur den Krieg in der Ukraine. Und ich finde, dass man auch den Blick nicht nur darauf werfen sollte, sondern vielleicht auch mal auf unseren NATO-Partner Türkei, der in Nordsyrien einen furchtbaren Krieg führt. Aber Sie haben in einem Recht. Die damalige Situation in der DDR war ja so, es wurde begründet, also der Imperialismus steht kurz vor der Tür. Und das wurde da wirklich dazu gebracht, dass man letztlich auch Kinder dafür sensibilisierte. Erstens hat das nichts gebracht, wie wir wissen. Also ich glaube auch, dass es nicht kommen wird, was Frau Stark-Watzinger da sagt. Es wird nicht kommen, weil Landeshoheit. Und ich glaube auch, dass es auf der Bundesebene dafür keine Mehrheiten gibt. Aber diese Mentalitätsfrage, die in der DDR ja angeschoben worden ist, die war ja eigentlich ganz schlimm. Nämlich das war auch der Versuch der Vorbereitung eines Krieges, dass das auch bei den Kindern irgendwie präsent ist. Und ich glaube, dass das falsch ist. Denn in der Bundesrepublik und auch in anderen Ländern, da waren ja nicht irgendwie Feinde von uns. Und ähnlich, es ist nicht so, dass die Russen an sich unsere Feinde sind. Ich glaube, diese Mentalität müssen wir wegkriegen. Putin hat einen furchtbaren Angriffskrieg angezettelt, unbestritten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich dahin kommen, dass wir sagen, also alle die, gleich noch die Belarussen mit dazu, die Chinesen, das sind alles furchtbare Menschen. Nein, andersrum. Wir wollen mit denen perspektivisch, und irgendwann ist auch die Zeit Putins vorbei, zusammenleben. Das ist doch das Ziel. Und da heißt es überhaupt nicht, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Ich finde diesen Ausdruck von Boris Pistorius falsch. Sondern wir müssen friedensfähig werden. Das ist jedenfalls meine Position.
Mhm. Würden Sie sagen, wir brauchen hier einen Wechsel in der Mentalität, und wie nehmen Sie denn zurzeit die Rhetorik in der Sicherheitspolitik wahr?
Wir brauchen einen Mentalitätswechsel, und ich habe das Gefühl, gerade als jemand, die sehr viele Veranstaltungen seit dem 24. Februar im ganzen Land gemacht hat, gerade auch in ländlichen Regionen, im Gasthof, Hinterzimmer, dass es sehr wichtig ist, darüber einen sehr respektvollen und sensiblen Dialog auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu führen und nicht nur in Hauptstädten über Sicherheitspolitik zu sprechen. Und das ist, finde ich, eine etwas unrealistische Vorstellung zu glauben, dass unsere Kinder nicht mitkriegen, was auf der Welt passiert. In einer Zeit, in der Social Media präsent ist, in der es natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler gibt, die auch persönliche Beziehungen haben. Natürlich haben die Angst und Sorgen und eine Reihe von Fragen, wenn sie sehen, was in der Ost passiert, was da in der Ukraine los ist. Oder nehmen wir nur einen Fall, den ganzen Bereich Desinformation, soziale Medien. Auch da müssen wir wachsamer werden als Gesellschaft. Und ich erlebe sehr viele Menschen, die sich mit einer großen Ernsthaftigkeit, mit Ängsten und Sorgen damit auseinandersetzen und sich selbst auch die Frage stellen, was kann ich dazu beitragen, um unsere Demokratie zu schützen vor den Feinden von innen, aber eben auch von außen.
Mhm. Sie haben ja eben schon kritisiert, dass Boris Pistorius das Wort Kriegstüchtigkeit in den Mund genommen hat. Wir hatten auch lange Debatten darum, ob die Bundeswehr, dass ein Einsatz der Bundeswehr nun ein Kriegseinsatz ist oder nicht. Betrügen wir uns mit unserer Rhetorik da nicht auch zum Schluss ein Stück weit selber?
Ich glaube, wir müssen in der Rhetorik aufpassen. Wir müssen in der Rhetorik wirklich sensibel sein, denn es nutzt uns überhaupt nicht, wenn wir verbal in besonderer Weise auf den Putz hauen. Und ich finde, dass da aktuell viel zu viel passiert ist. Also wenn ich mir unseren Kollegen Roderich Kiesewetter anhöre, der da sagt, man muss auch Ziele in Russland treffen können, das wäre Völkerrecht. Darum geht es aber überhaupt nicht, was damit ausgelöst wird. Und ähnlich finde ich auch die Vokabel kriegstüchtig völlig fehl am Platze. Was das auslöst in einem Land, das ja auch eine Vergangenheit hat, das finde ich problematisch. Wir müssen friedensfähig werden, und Deutschland sollte immer ganz weit vorn sein, wenn es um das Thema Abrüstung und Ähnliches geht. Wir sind doch in Mitteleuropa, und wir werden in jedem Fall Auseinandersetzungen in einem solchen Krieg, Auseinandersetzungsfeld waren. Selbst die beiden deutschen Staaten hatten das erkannt und haben dann sogar über die Gesellschaftssysteme hinweg es geschafft zu sagen, das wollen wir nicht. Und ich finde das völlig richtig. Deshalb, unser Agieren muss in eine andere Richtung gehen. Nun unterstelle ich niemandem, dass er irgendwie für Krieg ist oder dort aufrüsten will. Das unterstelle ich nicht. Aber Sie haben ja nach der verbalen Situation gefragt. Da haben wir einen aus meiner Sicht Abwärtstrend, und ich finde das hochproblematisch. Da lobe ich mir wirklich dann auch den Bundeskanzler, ausnahmsweise lobe ich ihn mal, dass der in diesen Fragen sehr zurückhaltend ist, dass er klug abwägt und dass er auch versucht, jedenfalls in die Gesellschaft auszustrahlen, dass es nicht darauf ankommt, kriegstüchtig oder ähnliches zu sein. Der hat diesen Begriff bisher nicht gewählt.
Schauen wir doch mal ein bisschen auf den Bundeskanzler. Frau Brugger, letzte Woche war sehr davon geprägt, ob Taurus Raketen geliefert werden sollen oder nicht. Da gibt es ein klares Nein von Seiten des Bundeskanzlers, der aber auch die Mehrheit, wenn man den Umfragen trauen darf, Mehrheit der Deutschen hinter sich weiß. Die Union geißelt Scholz für dieses Nein auch damit, dass er sagt, das wäre eine Angstpolitik, die da stattfindet. Wo stehen Sie in der Frage?
Als Grüne haben wir uns ja sehr klar auch für die Lieferung von Taurus ausgesprochen, und nicht, weil wir nicht auch uns diese Entscheidung sehr schwer machen und sorgfältig abwägen. Aber ich glaube, man muss sowohl beim Handeln als auch beim Nichthandeln immer schauen, welche Verantwortung und welche Risiken damit verbunden ist. Und in den vielen Versammlungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die ich durchgeführt habe, habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen, die sonst sehr, sehr kritisch waren zu Rüstungsexporten und zu Bundeswehreinsätzen, dann auch sehr klar waren in der Frage, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, weil die größte Sorge und die größte Angst, die sie haben, ist, dass Russland diesen Krieg gewinnen könnte, mit all den Folgen, die das nicht nur horrormäßig für die Menschen in der Ukraine hätte, weil für die bedeutet das mitnichten ein Ende der Gewalt, sondern das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sicherheit unseres Landes und vor allem erstmal unserer Verbündeten. Und wir sollten vielleicht nicht immer zu schnell sozusagen auf den Kalten Krieg und die Szenarien da schauen, denn damals war, und das ist ja auch so ein Wort, mir kommt das nicht leicht über die Lippen, Deutschland Frontstaat, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation und da nehme ich schon sehr ernst, was uns die Menschen aus dem Baltikum, was uns die Menschen aus Polen sagen, dass sie sich auf Deutschland verlassen, dass wir die Ukraine weiter unterstützen und das tun wir nicht, weil wir nicht die Gefahren sehen, die auch damit verbunden sind, sondern weil wir sehr sorgfältig abwägen und am Ende des Tages eben nicht wollen, dass der Krieg gewinnt. Das hat ja auch massive Auswirkungen auf die internationale Politik. Was werden denn andere Autokraten und Kriegsherren lernen, wenn sie sehen, man kann seinen Nachbar überfallen und mit einer möglichst brutalen Strategie am Ende das bekommen, was man möchte. Auch das ist eine riesige Gefahr für unsere Friedens- und Sicherheitsordnung auf der Welt und für die Charta der Vereinten Nationen.
Mhm. Ich habe eben von Taurus-Raketen gesprochen, das sind Taurus-Marschflugkörper, das nur noch mal zur Berichtigung. Die Frage ist, ob die Sorge der Bevölkerung, die es ja durchaus gibt, die Politik des Kanzlers bestimmt oder ist es umgekehrt?
Natürlich muss man Sorgen und Ängste in der Bevölkerung wahrnehmen und darauf die richtigen Antworten geben, sich der Debatte stellen und erklären. Aber man kann nicht Angst und Sorge zum Leitprinzip von Politik gerade in so brandgefährlichen Situationen machen. Deshalb muss man die Realität sehr sorgfältig analysieren und sich eben immer überlegen, was können wir dazu tun, um das Szenario zu vermeiden, dass am Ende des Tages Russland diesen Krieg gewinnt. Und da komme ich immer wieder zu dem Schluss, die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen, ist da die beste Strategie.
Mhm. Ich teile diese Sicht natürlich überhaupt nicht. Ich habe auch im Bundestag selbstverständlich dagegen gestimmt.
Meine nächste Frage wäre in die Richtung gewesen. Aber Sie
übrigens, wie mehr als zwei Drittel der Abgeordneten, Sie haben ja am Ende auch dagegen gestimmt. Erstens finde ich es wirklich unverantwortlich, dieses Thema innenpolitisch zu benutzen. Und nichts anderes war der Antrag der Union. Es ging um eine innenpolitische Benutzung. Das ist auch medial begleitet worden.
Also Sie unterstellen der Union, dass sie nicht ernsthaft tatsächlich die Marschflugkörper liefern.
Ich will Ihnen mal Folgendes sagen. Wenn Herr Merz Kanzler wäre, würde es auch keine Lieferung geben. Das ist die Wahrheit. Und weil er in der Opposition ist, kann er natürlich jetzt sagen, sagt er ja nicht mal, das ganz nebenbei. Bei der Union hat in der Debatte übrigens nur die zweite und dritte Reihe geredet. Weder Merz noch Dobrindt noch irgendwer von den Großkopferten. Nein, das ist die Benutzung eines Themas zur innenpolitischen Auseinandersetzung, weil es wirklich seriös, und ich finde ja, man kann das seriös abwägen. Ich bin strikt dagegen, weil es die Gefahr einer Eskalation erhöht. Wer im Übrigen die militärischen Fähigkeiten, Frau Burger kennt die, von Taurus weiß, wer darüber weiß, der weiß, dass diese Waffe natürlich nicht kriegsentscheidend sein wird. Es ist, wenn man nur weiß, wie viele Taurus es überhaupt in Deutschland gibt, wie viel geliefert werden könnte, welche Vorbereitungszeit es gäbe. Manchmal wird ja so getan, wir sind für Taurus, dann wird nächste Woche geliefert und dann ist der Krieg anders. Es stimmt doch alles überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, wie russische Abwehr gegebenenfalls funktioniert. Aber das ist für mich nicht das Thema. Ich habe die Diskussion damals um den Leopard 2 ja verfolgt. Und der war ja auch, das war ja auch eine wahnsinnige Debatte und der war dann kriegsentscheidend. Heute kann man, wenn man möchte, sich in Moskau und Leopard 2 anschauen. Das ist ja sehr schön, haben wir ganz viel gekonnt. Ich glaube nicht an eine militärische Lösung in diesem Konflikt. Ich glaube, dass wir sehr fokussiert sind auf diesen einen, aus gutem Grund. Aber es gibt viele Kriege dieser Welt, über die wir kaum reden und die nur dann eine Rolle spielen, wenn sie in den Nachrichten sind. Ich finde das hochproblematisch, wo wir viel aktiver sein könnten. Und meine Meinung ist, dass Diplomatie eine größere Rolle spielen muss. Deutschland wird da nicht mehr die entscheidende Rolle spielen können, sondern das werden Länder wie Brasilien, China, vielleicht auch Israel, Indien sein müssen. Aber das, was ich dann höre, Macron will sogar Bodentruppen einsetzen, ehrlich gesagt, das ist sowas an absurd. Ich meine, wir haben die Franzosen gerade erlebt in Mali und Niger. Die konnten gar nicht so schnell laufen, wie sie weg waren. Und jetzt ist das russisch beherrscht. Und da reden wir über Bodentruppen. Das ist absurd. Die Kriegsgefahr wird erhöht. Und ich möchte nicht, dass wir ernsthaft in die Gefahr eines Dritten Weltkriegs kommen. Das will auch niemand von den Grünen. Also ich unterstelle das niemandem. Aber ich glaube, dass das, was letzte Woche da im Bundestag gewesen ist, das ist eine totale Fehlentscheidung von der Union gewesen, weil wir innenpolitische Debatten instrumentalisieren in einem Thema, was viel zu sensibel ist.
Würden Sie auch sagen, dass innenpolitisch instrumentalisiert? Und für wie kriegsentscheidend halten Sie die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern?
Also ich fand auch, dass die Union sowohl in dieser als auch in der letzten Sitzungswoche ein innenpolitisches Spektakel um die Lieferung von Taurus gemacht hat. und habe das ja auch in meiner Rede sehr scharf kritisiert, weil ich, und das wissen auch alle Kolleginnen und Kollegen aus der Union, genau weiß, dass am Ende des Tages über die Lieferung von einzelnen Waffensystemen, und wir sollten uns auch nicht immer in diesen Debatten zu einzelnen Waffensystemen verlieren, der Bundessicherheitsrat entscheidet und er tut das sozusagen einstimmig, und wenn es diese Einstimmigkeit nicht gibt, dann gibt es auch erstmal keine Lieferung. Und deshalb haben wir auch einen Antrag der Koalition gehabt, der umfassend war und beschrieben hat, dass wir wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Und der Ausgangspunkt, und deshalb teile ich nicht, was jetzt hier gerade alles so miteinander vermischt worden ist, ist ja folgender. Dieser Krieg tobt seit 2 Jahren. Es gab eine Reihe von Verhandlungsbemühungen, die natürlich damit beginnen müssen, dass die Bombardements und die Menschenrechtsverletzungen und die Kriegsverbrechen von russischer Seite zumindest einmal stoppen. Und ob das der Generalsekretär der Vereinten Nationen war oder die südafrikanische Delegation, die sind erst nach Moskau gefahren, dann nach Kiew und die Raketen flogen weiter. Also noch deutlicher als damit oder mit der Teilmobilisierung kann Wladimir Putin nicht zeigen, dass er nicht an Verhandlungen interessiert ist. Und das bringt uns an den sehr schwierigen Punkt, den man, glaube ich, analytisch klar haben muss. Wir können entweder aufhören, die Ukraine zu unterstützen oder eben nicht genug tun. Und natürlich ist auch die Lieferung von Taurus kein Allheilmittel, aber sie wäre ein wichtiger Beitrag für die Selbstverteidigung der Ukraine. Beispielsweise auch, um zu verhindern, dass demnächst wieder die Seeblockade stattfinden kann von russischer Seite. Dann eskaliert nämlich eins der Hunger in der Welt. Und deshalb geht es jetzt darum, die Ukraine zu unterstützen mit all dem, was wir können, auch mit all dem, was wir verantworten können. Es sind ja auch sehr klare rote Linien gezogen worden, nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von der Koalition. Keine Bodentruppen, keine Kampfflugzeuge, weil man genau diese Risiken immer sorgfältig abwägen muss. Und am Ende kann auch Zögern und Zaudern zur Eskalation beitragen, indem man dem Aggressor nämlich immer wieder signalisiert, wir haben Angst und wir tun nicht genug.
Ist das, was Sie sagen, Zögern und Zaudern, ist das auch eine Kritik am Kanzler? Also eine Kritik an einem Teil der Ampel?
Wir sind insgesamt in einer sehr, sehr schwierigen Situation, insbesondere wenn wir sehen, dass die Hilfe auch von Seiten der USA auch hier aus innenpolitischen Motiven sehr stark eingeschränkt ist und eingeschränkt sein wird. Und deshalb muss Europa mehr tun. Und deshalb muss man sich mit allen Risiken auseinandersetzen, auch beim Nichthandeln und Nichtliefern. Und das hat der Kanzler ja auch selber gesagt, dass wir in der EU mehr tun müssen. Deutschland tut viel. Aber aus meiner Sicht nicht alles, was es tun könnte.
Aber so richtig haben Sie die Frage jetzt nach dem Zustand der Ampel nicht beantwortet.
Naja, die unterschiedlichen Auffassungen sind ja mehr als offensichtlich gewesen in der Bundestagsdebatte. Und wir haben einen sehr guten Antrag in der Koalition gehabt, der sehr klar gesagt hat, die Ukraine soll gewinnen. Wir wollen sie unterstützen, übrigens nicht nur mit Waffen, sondern auch politisch, auch humanitär, auch wirtschaftlich, beim Wiederaufbau, bei der Versorgung der Menschen, die schlimmstes Leid erlebt haben, beim Beitritt in die EU und in die NATO. Und für mich wäre auch eine Lieferung von Taurus an der Stelle richtig. Nicht, weil ich eine Eskalation will, sondern weil ich will, dass die Ukraine nicht überrannt wird und dass wir nicht auch in unserem Land eine größere Gefahr für unsere Sicherheit haben.
Das Problem ist doch aber, wenn ich das einmal sagen darf, Sie nehmen damit eine Eskalation in Kauf. Und dieser Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, den können wir gerne noch mal einrahmen. Das höre ich seit 2 Jahren. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Was heißt denn übrigens gewinnen? Was heißt denn gewinnen? Ich würde das gerne wissen, was das heißt. Heißt das wirklich, Russland zu zerschlagen? Das können sie nicht wollen, das will niemand. Und deswegen glaube ich, dass dieser Krieg nur auf eine Art und Weise beendet werden kann, nämlich über den Verhandlungsweg. Und dieser Verhandlungsweg ist die einzige Möglichkeit. Helmut Schmidt, lieber 1000-mal verhandeln als einmal schießen. Wer irgendwie glaubt, dass eine Taurus-Lieferung, dass eine Lieferung von mehr Munition oder Ähnliches diesen Krieg entscheidet, der, muss ich wirklich sagen, hat von militärischen Komponenten recht wenig Ahnung. Denn die Situation ist im Moment eine katastrophale an der Front. Das ist doch die Situation. Ich war direkt an der Grenze. Ich habe die Zerstörung gesehen. Und die Leute dort, da ist es nicht so, dass sie sagen, vor allen Dingen wollen wir weiter kämpfen. Das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen finde ich, dass wir ein höheres Maß an Zurückhaltung haben sollten. Die Ukraine wird letztlich entscheiden. Aber sie wird in Form von Verhandlungen mit Russland entscheiden. Und jetzt haben wir doch folgende Situation. Das mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten wird über das Ende dieses Krieges entschieden. Das ist die Wahrheit. Und das können wir als Europäer nicht wollen. Das ist aber die Wahrheit. Es wird genau bis dahin gehen. Und dann wird es eine neue Situation geben. Ich finde das unverantwortlich. Ich finde auch nicht in Ordnung, oder ich finde zumindest problematisch, dass Europa da sehr, sehr unterschiedlich agiert. Sie haben recht, Deutschland kann im Übrigen mehr tun. Wir haben selbst, also ich war in einer Delegation, wir haben verschiedenes medizinisches Gerät übergeben. Wir können für Krankenhäuser, für humanitäre Hilfe viel mehr tun. Wir sollten über einen Wiederaufbauplan in der Ukraine reden. Alles das ist wahr. Aber eine Voraussetzung ist wirklich, dass der Krieg beendet wird. Und da haben wir allerdings überhaupt keine Vorgaben. Weil ich dann immer höre, ja, fahren Sie doch zu Putin. Na, dolle Idee. Dolle Idee. Da fahren ganz andere hin. Das müssen wirklich andere Länder machen. Aber es muss der Druck erhöht werden, auch auf Moskau, dass der Krieg ein Ende findet. Alles andere zu glauben, die Ukraine muss gewinnen, militärisch, das ist absurd.
Aber was frage ich noch mal nach wegen Ukraine muss gewinnen. Wie ist das genau gemeint, Frau Bunker?
Damit ist gemeint, dass am Ende nicht der Aggressor sich mit dem Kurs der Brutalität durchsetzen kann, dass nicht große Teile der Ukraine besetzt werden, dass es einen Diktatfrieden gibt und dass insbesondere in den besetzten Gebieten die Gewalt für die Menschen ja massiv weitergeht. Also es ist ja nicht so, und nochmal, ich verstehe, dass man, wenn man Angst hat, wenn man Sorge hat, erstmal sagt, das wäre ja gut, wenn man aufhört zu kämpfen, wenn man diesen Konflikt vielleicht irgendwie einfrieren könnte. Mhm. Aber es ist doch nicht so, dass das dann eingefroren ist für die Menschen, die in den besetzten Gebieten leben. Da werden Kinder entführt, Frauen vergewaltigt, Menschen von der Straße weggeschossen. Und ich finde es eine krasse Unterstellung, Herr Bartsch, wenn Sie sagen, dass die Menschen der Ukraine da nicht kämpfen wollen. Die kämpfen seit 2 Jahren um ihr Land, um ihr Überleben.
Liebe Frau Bunker, ich muss Sie aber korrigieren. Ich habe gesagt, dass es nicht so ist, dass in der ganzen Ukraine die Meinung ist, wir wollen weiter kämpfen. Je weiter Sie im Osten sind, desto mehr nimmt dieser Wunsch ab. Und das kann ich sehr gut verstehen, wenn Sie dort einmal waren, die Zerstörung gesehen haben, die Menschen ohne Strom und Wasser vor ihren Häusern sitzen, dass die nur eins wollen, dass das beendet wird.
Natürlich.
Das kann ich nachvollziehen. Eben.
Ja,
deswegen ist es
wir
nicht,
alle wollen das.
Na, das ist doch gut.
Genau.
Deswegen, ich sage nur, dass in der Ukraine das nicht so ist, dass das gesamte ukrainische Volk sagt, wir wollen kämpfen. Dann frage ich mich im Übrigen, wieso hier so viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch im wehrfähigen Alter bei uns sind. Wieso sind eigentlich die beiden Kinder von Herrn Melnyk hier und studieren? Wieso sind dann die Kinder von den Klitschkos hier? Da muss ich doch mal fragen, eigentlich erwarte ich von denen, dass sie dann an der Front sind. Also wir haben hier unterschiedliche Maßstäbe. Ich möchte der Ukraine auch helfen, ohne Wenn und Aber. Ich möchte, dass der Krieg beendet wird, da sind wir uns einig. Und ich möchte, dass es keinen Diktatfrieden gibt. Aber die Voraussetzung für all das ist eben wirklich ein diplomatischer Weg. Er wird nicht militärisch sein. Sonst werden wir gegebenenfalls im November, wenn die USA gewählt haben, hier nochmal sitzen und dann Entscheidungen nur noch zur Kenntnis nehmen.
Aber es gibt doch zahlreiche diplomatische Bemühungen über 2 Jahre hinweg mit Beteiligung der Bundesregierung, mit Beteiligung der Ukraine, unter Beteiligung auch von nicht-westlichen Staaten.
Ja.
Keine dieser Bemühungen war erfolgreich. Was ist denn, wenn Sie sozusagen einen Denkfehler machen, nämlich dass Wladimir Putin gar nicht verhandeln will?
Ja.
Und dann ist es vielleicht gar nicht richtig, auf der einen Seite Diplomatie als Gegensatz zur Unterstützung der Ukraine zu konstruieren, sondern vielleicht gibt es überhaupt erst eine Chance auf Verhandlungen, wenn die Ukraine am Ende des Tages mit unserer Unterstützung zeigen kann, dass sich auf dem Schlachtfeld nicht einfach der möglichst brutale Verbrechen begeht und immer mehr Raketen schickt, am Ende des Tages erfolgreich sein kann. Und dass die Ukraine sich nicht wehren kann, das ist ja auch mitnichten der Fall. Sie erinnern sich doch genauso gut wie ich, dass Kiew fast schon umzingelt war. Und es war der mutige Widerstand der Menschen in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass große Gebiete wieder befreit werden konnten.
Ich habe mir das alles angeschaut.
Ich würde trotzdem gerne da mit einer Frage dazwischen gehen. Stichwort Verhandlungen würde ich ganz gerne aufnehmen. Wenn wir Wladimir Putin in der Tat beobachten, dann ist das ja nicht so, dass da nur Krieg auf dem Schlachtfeld geführt wird, sondern da gibt es Druck und Krieg auch gegen Oppositionelle. Im Cyberbereich haben Sie ja schon angesprochen, auch entsprechend etwas, wo jeder sagt, wie soll man sich mit diesem Mann an einen Tisch setzen? Der schert sich weder ums Völkerrecht noch um das Strafrecht. Das ist ihm völlig alles egal. Wie kann man sich mit jemandem wie Wladimir Putin an einen Tisch setzen, um Verhandlungen zu führen? Ich glaube, da fehlt vielen die Fantasie.
Also um das nochmal klar zu sagen, es gibt da meinerseits null Sympathie. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Ich will allerdings auch in Ruhe feststellen, dass es auch jetzt Austausch von Gefangenen gibt, und zwar in Größenordnung. Das geht nur auf Verhandlungswege. Es gibt im Übrigen ein faktisch funktionierendes Getreideabkommen. Darüber reden wir zu Recht nicht mehr. Selbstverständlich wird, und ich wäre ja wirklich entsetzt, wenn es keine Gespräche und Verhandlungen gäbe, nicht mit Putin direkt, das findet eine Ebene darunter statt. Und das werden wir auch nicht in Sendungen besprechen. Aber ich sage, wir müssen mehr tun. Sie haben ja völlig zu Recht darauf verwiesen. Es gibt Initiativen von der Afrikanischen Union. Es gibt eine Initiative von Brasilien. Es gibt von den BRICS-Staaten Initiativen. Und wir müssen dieses alles versuchen zusammenzuführen. Man muss auch den Druck auf Putin erhöhen, dass verhandelt wird. Sie glauben doch nicht im Ernst, wenn wirklich China, Indien, nicht wir, ja. Deutschland, wie gesagt, ist da inzwischen eine Fußnote geworden, auch durch das europäische Agieren. Aber wenn diese großen Staaten agieren würden, wenn China, Indien, Brasilien, wenn die BRICS-Staaten sagen, es muss verhandelt werden, wenn die Vereinigten Staaten sagen, es muss verhandelt werden, dann wird es auch. Und das heißt doch nicht, ich will doch nicht die Vorgaben von Putin. Darum geht es doch überhaupt nicht. Nochmal, wer der Aggressor ist,
ist unbestritten. Ich würde gerne nochmal auf die Situation zurückkommen. Auf mehr Druck hat Wladimir Putin eigentlich auch immer mehr mit mehr Druck noch geantwortet, bis hin zu Atomschlägen, die da sind. Er hat sich gestern in einer Farce wieder wählen lassen. Also auch der Druck, der internationale Druck, der ja durchaus da ist, scheint ihn eher zu stärken.
Ich teile das ausdrücklich nicht. Schauen Sie sich an, der Bundeskanzler war in China und danach hat der chinesische KP und Staatschef klar und deutlich gesagt, es gibt eine Grenze, das sind Atomwaffen. So, das ist natürlich ein Ergebnis, das darf man doch nicht geringschätzen. Wir müssen doch froh sein, wenn begrenzt.
Trotzdem hört Russland ja nicht auf, mit Atomschlägen zu drohen.
Naja gut, mit Atomschlägen drohen ist das eine, Atomschläge zu machen ist etwas anderes. Ich würde bezweifeln, natürlich ist es nicht so. Der Bundeskanzler hat den schönen Satz gesagt, mit der Pistole an der Schläfe lässt sich verdammt schlecht verhandeln. Wir haben eine Situation, dass wir kurz davor sind, dass die Pistole an der Schläfe ist. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass eine Verhandlung so stattfinden kann, dass die Ukraine auch noch in Souveränität entscheiden kann. Aber ich bin sicher, das geht nur mit internationalem Druck und immer wieder auch deutlich zu machen. Deswegen sage ich nochmal, Helmut Schmidt, tausendmal verhandeln, vor einmal schießen. Jetzt schießt der Aggressor. Jetzt gibt es einen brutalen Krieg mit all dem, was Sie geschildert haben. Ich habe mir da ein Bild machen können. Das müssen wir beenden. Und da ist ein erster Schritt eben wirklich, dass die Waffen schweigen. Da kann man beginnen mit territorialen und mit regionalen Waffen. Es ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten werden wir irgendwann erleben, dass wir eine noch schlechtere Situation haben. Und dann stimmt, was Sie sagen. Die Ukraine ist in einer schlechteren Situation und wird dann gar nicht mehr verhandeln können. Das kann niemand wollen. Auch in Sinne der Menschen im Übrigen.
Frau Bauer, ich würde gerne ein bisschen auf unser eigentliches Thema Mentalitätswandel auch noch mal ein Stück weit zurückkommen. Inwiefern sind wir denn als freie Gesellschaften anfälliger für Furcht, Angst und solche Drohungen, die ja durchaus aus Russland auch kommen?
Natürlich ist genau das Bestreben der Autokraten dieser Welt, aber auch von Feinden der Demokratie im Inneren, genau das auszunutzen, was unsere Gesellschaft so unfassbar attraktiv macht, nämlich Meinungsvielfalt, Offenheit, auch das Aushalten von unterschiedlichen Positionen. Und trotzdem würde ich immer auch sagen, wir sind nicht so wehrlos, wie man das gemeinhin denkt, sondern Demokratien sind unfassbar stark. Deshalb fühlen sich ja auch die Autokraten so bedroht von ihnen. Und deshalb ist sozusagen eine Strategie, die erstens darauf zielt, Einfallstore für Spionage, Destabilisierung und Desinformation zu schließen, eine richtige. Man muss auch die Lügen an vielen Stellen widerlegen und die Propaganda, die dort gestreut wird, um die Konflikte in unserer Gesellschaft zu schüren und das Vertrauen in die Institutionen zu untergraben und dann eben die Räume in unserer Demokratie zu stärken, wo wir gemeinsam mit unterschiedlichen Positionen die richtigen Lösungen entwickeln. Und da können wir auch viel von den skandinavischen Staaten lernen, die natürlich schon viel länger ein größeres Bedrohungsgefühl haben und als Gesellschaft insgesamt gelassener und souveräner auch auf solche Attacken reagieren. Zu dem, was Herr Bartsch gesagt hat, würde ich an der Stelle einfach nur antworten. Wissen Sie, wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, dann endet dieser Krieg nicht. Der Krieg endet, wenn Russland mit der Gewalt aufhört. Und ich weiß einfach nicht, wie Sie Herrn Putin an den Verhandlungstisch konkret bekommen wollen. Wir haben doch eine Reihe von diplomatischen Initiativen, eine Reihe von Sanktionen gehabt. Und es hat alles nichts gebracht. Und deshalb sind wir an dem Punkt, dass wir anerkennen müssen, er will nicht verhandeln, er will weiter eskalieren. Und wir können uns nur die Frage stellen, lassen wir ihn gewinnen oder versuchen wir es zu verhindern?
Also Sie wollen das militärisch entscheiden. Ich will das nur verstehen. Also weil die Schlussfolgerung, ich habe diese Logik verstanden, die heißt dann, wir siegen militärisch. Das ist sozusagen das Ende der Logik. Weil ansonsten wird es ja nichts. weil er ja nicht verhandeln will und nichts. Sie wollen militärisch obsiegen. Und ich glaube, ein solcher Gedanke...
Ich will, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigen kann, damit der Aggressor nicht gewinnt.
Das heißt militärisch obsiegen und wir tun dafür alles. Dann finde ich, wenn man diese Konsequenz
hat... Herr Bartsch, wir sind aber jetzt wieder in dem Punkt, wo wir um den Krieg selber reden.
Es geht um die Mentalitätswandel.
Genau, es geht mehr darum. Also die Linke bezeichnet sich ja auch als pazifistische Partei.
Und das bin ich nicht.
Würden Sie nicht sagen?
Nein.
Wie würden Sie sich denn die Linke beschreiben?
Also ich bin nie Pazifist gewesen. Ich war selbst Fallschirmjäger und deswegen kann ich nie Pazifist sein. Das wäre ich auch nicht. Pazifismus, ich achte all diejenigen, die das sind, aber eine pazifistische Partei kann die Linke nicht sein, wird sie meines Erachtens auch nicht sein.
Wie würden Sie es beschreiben?
Na, eine Partei, die Frieden ganz nach oben stellt und die alles tut, ich glaube, das sagt vermutlich jede Partei von sich, die alles tut, dass wirklich friedliche Lösungen in der Gesellschaft wieder das Prä haben und nicht wie heute, dass vielfach gesagt wird, der Stärkere im Übrigen, in der Praxis gibt es das an vielen Stellen, in der Regel schweigen wir dazu. Es ist sowieso, bei Kriegen dieser Welt haben wir eine sehr unterschiedliche Sicht. In der Ukraine ist die klar und ich habe da keine andere Position, wer der Aggressor ist. Aber ich bitte dann auch, auf andere Konflikte zu schauen. Und ich möchte gerne, dass wir diese Konflikte reduzieren. Ich möchte nicht. Gucken Sie sich doch an, in welcher Situation die Welt sich befindet. Angesichts der Pandemien, der ökologischen Herausforderung, der schreienden sozialen Ungerechtigkeit. Dieses Geld brauchen wir dafür und nicht um 2 und 5 und wegen meiner noch so viel Prozentzahlen zu erfüllen. Was in Russland passiert, diese Militarisierung, alles in die Kriegswirtschaft, das ist eine Katastrophe. Das, was in anderen Ländern passiert, ist eine Katastrophe, wenn wir uns anschauen, dass alle 7 Sekunden ein Kind auf der Welt verhungert. Da können wir doch nicht sagen, na, wir müssen vor allen Dingen also mehr in Waffen und in Aufrüstung geben. Ich glaube, dass es der falsche Weg ist. Aber wir müssen allen Druck, den wir ausüben können, ausüben, dass ein anderer Weg eingeschlagen wird. Ich meine, das ist doch eine Katastrophe. Ich will nur dieses eine Beispiel etwas weg von Russland. In China beschließt der Nationale Volkskongress, dass die Verteidigungsausgaben noch schneller steigen als die Wachstumsraten. Das ist doch absurd. In Deutschland ist das ja auch so. Ne? Wir haben ein Wachstum von 0, aber der Verteidigungsetat, der steigt zweistellig. Das ist irgendwie, wir sind in einer völlig falschen Welt und das müssen wir wieder verändern, weil wir ansonsten die Welt insgesamt in Gefahr bringen. Und wir als Deutschland, da haben Sie ja völlig recht, als Demokratie, wir können offen darüber streiten. Das ist ja nur gut. Das finde ich also einen großen Vorzug. Also in Russland wäre einer von uns beiden verhaftet worden. Das ist ja die Wahrheit. Vielleicht auch beide. Ja. Da haben Sie recht, wahrscheinlich sogar beide. So, das ist ein Riesenvorzug, den sollten wir auch wirklich leben. Aber der kann nicht dazu führen, dass wir uns in die Logik derer begeben, die vor allen Dingen davon auch leben, dass sie aufrüsten.
Mhm. Nochmal zum Stichwort Mentalitätswechsel auch an Sie, Frau Burger. Würden Sie sagen, wir waren eine pazifistische Gesellschaft und müssen uns in den Köpfen jetzt ändern? Oder eine friedensliebende Gesellschaft? Wie würden Sie uns da bisher, vielleicht vor dem Krieg an die Ukraine, bezeichnen und findet da im Moment ein Mentalitätswechsel statt?
Wir sind nach wie vor eine friedensliebende Gesellschaft und das dürfen wir uns niemals nehmen lassen. Denn das ist der Grundsatz von Demokratie und die zahlreichen Krisen auf der Welt sind ja angesprochen worden und sie treffen alle Menschen auf der Welt und deshalb brauchen wir Kooperation, wir brauchen mehr Fairness und auch Deutschland muss ehrlicher sein als in den vergangenen 10 bis 20 Jahren. Aber um genau das zu verteidigen, müssen wir uns schützen vor den Attacken derjenigen, die genau das kaputt machen und oft auch kaputt schießen wollen. Und das ist wirklich bitter. Ich habe auch immer gedacht, vor dem 24. Februar 2022, am Ende des Tages sind wir in der Europäischen Union wirtschaftlich so stark. Wir können uns gegen die Autokraten dieser Welt auch über wirtschaftlichen Druck verteidigen. Und da müssen wir noch mal eine klarere Kante zeigen. Aber ich muss sagen, als diese Vollinvasion begonnen ist, habe ich verstanden, dass auch das Militärische eine Rolle spielt. Bis dahin habe ich immer gesagt, dass irgendwie Raketen auf unserem Kontinent wieder fliegen, dass es diese Auseinandersetzung so in der Form gibt. Das halte ich für kein realistisches Szenario. Leider ist die Realität nun mal eine andere. Und ich finde es auch bitter, dass wir wieder mehr Geld für den Schutz und die Verteidigung unseres Landes ausgeben müssen. Nur ich fände es nicht verantwortungsvoll, diesen Gefahren nicht zu begegnen und unser Land nicht wehrhafter zu machen und gleichzeitig vor allem auch an die Ängste und Sorgen, die es zu Recht bei unseren Verbündeten gibt, zu denken. Denn die verlassen sich ja auch auf uns, so wie wir uns auch viele Jahre in sehr viel Wohlstand und Frieden darauf verlassen konnten, dass wir nur von Freunden umzingelt sind.
Mhm. Wenn wir mal einen Blick in unsere Nachbarschaft werfen, Stichwort Schweden, die jetzt gerade Mitglied der NATO geworden sind, haben durchaus die ausgesetzte Wehrpflicht, die 2010 ausgesetzt wurde, 2017 wieder eingeführt. Ist das ein Beispiel für Deutschland, wo wir hingucken sollten und das gegebenenfalls auch aufgreifen müssten, sollten in der heutigen Situation?
Ich glaube, dass es für die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland keine Mehrheiten gibt. Ich finde, wie das damals geschehen ist, war durchaus problematisch. Also obwohl ich dafür bin, aber das war problematisch mit einem Ruck. Und wie Herr zu Gutenberg dort vielfach agiert hat, was die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands betrifft, das war höchst problematisch. Trotzdem glaube ich, dass dieser Weg falsch ist und der wird aktuell in Deutschland auch nicht gegangen werden. Da haben wir im Übrigen ja wirklich einen Punkt. Wir haben einen grundgesetzlichen Auftrag der Bundeswehr. Den finde ich, den muss die Bundeswehr auch ausfüllen. Da haben wir so viel Reserven. Also wenn ich mir nur in Deutschland angucke, nur ein kleines Beispiel sagen. Wir haben in Deutschland mehr Generäle als Panzer. Da ist was nicht in Ordnung im Land. Ich könnte Ihnen so viele Beispiele sagen. Dieses Amt für Beschaffung, ich will jetzt mal einen Koalitionsabgeordneten zitieren, der gesagt hat, da gibt es nur eins in Koblenz, wegsprengen, neu aufbauen. Ist nicht meine Sicht, um das gleich anzufügen. Aber das ist natürlich das sind doch alles Katastrophen. Wir müssen bei diesen Dingen wirklich zur Normalität kommen. Das wird dauern, das ist ja nicht irgendwie, weil wir das sagen. Das ist ein harter Prozess. Aber da müssen wir erstmal Hausaufgaben machen, bevor wir über Kriegstüchtigkeit, bevor wir über andere Dinge nachdenken. Es wurde bei der Bundeswehr, so unendlich viele Fehler gemacht in der Ausrichtung, auch in den Waffengattungen, die wir haben, die wir korrigieren müssen. Und dann bleibe ich dabei, dass es nicht das Ziel sein kann, möglichst viel in den Rüstungsetat. Wir sind uns ja vom Grundsatz einig, dass wir das alle nicht wollen. Mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass auch andere Länder, sonst wird das natürlich nichts. Ne? Wir können nicht wie Costa Rica sagen, wir schaffen irgendwie die Armee ab und geben nichts mehr in Rüstung aus. Das geht in Deutschland nicht, das ist unbestritten. Mhm. Aber diesen Mentalitätswechsel, den möchte ich so nicht. Ich möchte darüber reden, wohin wir als Deutschland wollen und wofür wir uns international engagieren.
Mhm. Würden Sie sagen, Frau Brugger, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht letztendlich auch zu einem Mentalitätswechsel beitragen kann, weil dann automatisch sehr viel mehr jüngere Leute auch in der Bundeswehr verortet sind, zumindest für eine gewisse Zeit?
Ich bin nach wie vor skeptisch, was die Wiedereinführung der Wehrpflicht angeht, muss aber sagen, dass ich mir in der Tat diese Frage noch mal neu gestellt habe und darüber nachgedacht habe, weil natürlich hat die Bundeswehr auch personelle Probleme. Und sicherlich gibt es auch Argumente, die für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sprechen. Ich glaube aber, dass am Ende des Tages das extrem teuer und ineffizient wäre und wir zugleich auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass es sehr wohl darauf ankommt, sehr genau hinzuschauen, wer mit welcher Motivation und Überzeugung zur Bundeswehr geht. Da sind wir auch viel wachsamer, als wir das vor 10 Jahren waren. Stichwort Rechtsextremisten, die versuchen irgendwie die Bundeswehr auch mit ihrem Geist da zu kapern. Aber da ist einiges passiert. Aber deshalb, ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass die Einführung der Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht die richtige Antwort ist. Trotzdem werden wir uns gemeinsam Gedanken machen müssen, wie wir auch junge Menschen ansprechen, in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich frage das regelmäßig Schulklassen und bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Menschen, auch junge Menschen, dann doch sagen, ja, das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Ja, das ist prinzipiell vielleicht doch etwas, was ich mir vorstellen kann, weil ich diese Bedrohung, in der wir jetzt sind, im Gegensatz zu früher sehe und spüre.
Wir sind am Ende der Sendung, Herr Barth.
Aufmerksam machen,
aber ganz kurz.
Ganz kurz, der Bericht der Werbeauftragten sagt gerade, dass wir da ein Riesenproblem haben. Es gibt ein Nachwuchsproblem, da gibt es Gründe für.
Ja.
Und das ist vielleicht auch die Debatten, die wir führen. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen. Ja. Das ist nur meine
Absolut.
Auffassung.
Absolut, aber gibt es da 60 Hausaufgaben.
Jetzt, das machen wir in der nächsten
das
Sendung.
Machen wir in der nächsten Sendung. Meine kurze, also bitte um eine kurze Antwort auf meine Schlussfrage. Muss die Verteidigungsfähigkeit unserer Freiheit, müssen da unsere Werte wieder stärker als vorrangiges gesellschaftliches Ziel in der Gesellschaft verankert werden, die Verteidigungsfähigkeit, der Wille dazu?
Also wenn wir das aufs Militärische beziehen, dann zweifellos nein. Insgesamt glaube ich, dass wir als Gesellschaft, was die Demokratie betrifft, was die Entwicklung der Demokratie betrifft, da müssen wir, glaube ich, mehr tun. Aber nicht im Sinne, dass wir verteidigungsfähiger werden müssen. Egal, was du in der Schule lernst, Hauptsache du kannst schießen, das ist der falsche Weg.
Also die Verteidigungsfähigkeit der Freiheit, muss die in der Gesellschaft stärker verantwortet werden, verankert werden?
Als Gesellschaft müssen wir wachsamer und wehrhafter werden, weil wir gelernt haben, dass unsere Sicherheit nicht selbstverständlich, unsere Freiheit kostbar und Frieden eben ein sehr verletzliches Gut ist.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese intensive Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie hier an der Stelle meine Kollegin Anke Plättner mit der Phoenix-Runde. Nächste Woche gehen wir 2 Wochen in die Osterpause, aber danach begrüßen wir Sie gerne wieder auch bei Unter den Linden. Einen schönen Abend noch bei Phoenix.